Servus, ich bin Ingo Nomsen und das ist die Ingo Nomsen Show. Herzlich willkommen. Karriere, Kids und Comedy. Es gibt kaum eine, die das so erfolgreich verbindet wie Lisa Feller. Lisa hat einen langen und sehr erfolgreichen Weg hinter sich. Sie moderiert die Ladies Night in der ARD, schreibt Bücher und ist auch in der Podcast-Welt unterwegs. Die Mutter von zwei Söhnen kam übers Schauspiel zur Comedy. Wie genau, erzählt sie dir in dieser Folge. Ich komme jetzt öfter, heißt ihr aktuelles Live-Programm und das nächste steht schon in den Startlöchern. Wir haben über Happy Kerkeling, Radio-Comedy und natürlich Kinder gesprochen. Dabei erklärt sie auch, dass es gar nicht so einfach ist, Jokes über den eigenen Nachwuchs zu machen. Vor allem, wenn der plötzlich live an der Bühne steht. Viel Spaß mit uns.
Okay, ladies and gentlemen, open your ears, it's the Ingo Nomsen Show.
Grüß dich, Lisa.
Hallo, Ingo.
Ewig nicht gesehen und gehört, oder? Also, wie lange ist das her?
Ich hab auch versucht, drüber nachzudenken. Ich frage mich gerade, ich war ja mal auf jeden Fall bei dir in der Sendung.
Ja, das auf jeden Fall ist auch schon länger her, ne? Und wir haben uns irgendwann in Münster gesehen, kann ich mich erinnern.
Wir haben uns in Münster durch Zufall bei einer Karnevalsveranstaltung gesehen und du warst in meinem Programm.
Genau.
In welcher Reihenfolge war
das
alles?
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr. Aber ich fand nochmal total lustig, als ich gesehen habe, du bist ja eigentlich wirklich Düsseldorferin und dann irgendwie in Münster hängen geblieben, oder? Wie kam's?
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich bin in Düsseldorf aufgewachsen, bin mit 21 nach meiner Ausbildung. Ich habe ja erst eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Was Artiges, was Braves. Bin ich danach nach Münster gegangen zum Studium, habe da Grundschullehramt studiert. Du, und dann kannst du dir ja vorstellen, und jetzt muss ich nach Köln und da ist Comedy und da ist Fernsehen und da werde ich ganz reich und berühmt. Und dann habe ich meinen Mann hier kennengelernt und gedacht, auch Münster ist eigentlich auch ganz schön, und dann hängen geblieben.
Jetzt fragt sich jeder, warum macht die erst irgendwie eine Ausbildung? Warum fängt die erst ein Studium an? Ich glaube, du hast sogar abgeschlossen, oder?
Ich habe sogar ein abgeschlossenes Studium, ja.
Und ist dann doch immer klar gewesen, dass du eher lustig sein willst und auf die Bühne?
Also, ich glaube, das kennst du doch wahrscheinlich auch. Man hat zwar das Gefühl, man sieht, wo man schon hingehört. Also sprich, man sieht sich auf der Bühne, aber der Weg ist irgendwie nicht so richtig klar, ne? Und das heißt, ich war dann auch viel in so Theatergruppen, in AGs, habe Uniradio gemacht, habe dann Walk-Act-Comedy gemacht auf der AIDA. Also ganz viel so, aber das ist natürlich irgendwie was, was man jetzt nicht so hauptsächlich in Lebenslauf schreiben kann irgendwie. Oder sagen wir so, ich habe dem auch nicht genug vertraut. Also nach dem Abi dachte ich, boah, irgendwie würde ich gerne sowas machen, aber ich wusste nicht, was. Und deswegen habe ich erstmal die ganzen Sachen gemacht, die mir genug Zeit gelassen haben, um mich daneben irgendwie dann Richtung Bühne zu bewegen.
Sag mal, hast du eine Fliege auf dem Auge? Nee, du hast irgendwas auf der Linse.
Weiß ich sie aus.
Was ist die Kamera kaputt oder was? Was ist das?
Warte, ich drehe es mal ein bisschen.
Nee.
Da ist offensichtlich die Kamera kaputt.
Achso, alles klar.
Da, ne?
Genau, ja, genau.
Ich vergesse das immer und dann redet man so und man denkt die ganze Zeit, was hast du denn da?
Ich hab schon meinen Bildschirm hier wund gekratzt, ja, weil wir uns bei der Aufzeichnung des Podcasts für all diejenigen, die uns an dieser Stelle des Podcasts nur hören, weil wir uns natürlich auch sehen können, ja. Katholische Religion hast du studiert, aber nie richtig praktiziert, oder? Als Grundschullehrerin.
Ja, jetzt verstehst du auch den Heiligenschein, den ich immer genau bekommen habe. Ne? Du hast dich schon gewundert. Oh, hat es bei dir auch Klang gemacht?
Ja, bei mir macht es immer Klang, wenn es bei Gästen Klang macht.
Aber wenn ich jetzt hier den Ton ausmache, hörst du mich nicht mehr, oder?
Genau.
Oder? Na, dann höre ich dich vor allen
Dingen. Ja, genau. Nee, lass es Klöng machen. Lass es Klöng machen.
Okay.
Bei uns war ja immer irgendwie alle die Damen, die jetzt entweder auf einer katholischen Schule waren oder sogar katholische Religion studiert haben, das sind die Schlimmsten.
Zu Recht.
Ja, genau.
Ich lass es mal so stehen. Nein, ich habe auch da, das hat sich so organisch ergeben. Das klingt natürlich total krass irgendwie, dass man denkt, ne, die hat was mit Religion, mit Theologie studiert. Aber wenn man sich so umhört, es gibt ja viele aus unserer Branche, die Messdiener waren. Ne? Also Harald Schmidt, Jürgen von der Lippe, die waren alle früher mal Messdiener zum Beispiel. Und ich habe mich gefragt, ob das irgendwie eine gute Vorbereitung ist auf diese Bühne. Ob man vielleicht besonders weiß, wo es weh tut oder Ich weiß es nicht. Oder man beschäftigt sich schon mal mit dem Menschen im besten Fall. Ich bin einfach, ich meine, erstmal ist es mir in die Wiege gelegt worden. Ich bin sehr, sehr kirchennah aufgewachsen. Und als es sich dann anschickte, dass ich da Grundschullehramt studiere, musste man bei der Einschreibung sagen, welches dritte Fach man haben möchte. Und dann uns wurde gesagt, also so dieses Sachunterricht, sprich Gesellschaftslehre, da kannst du ja irgendwie so Erdkunde, Geschichte oder eben eher so Physik, Chemie sowas machen. Das machen alle. So, man hast du noch für Möglichkeiten Musik, da musste ich eine Aufnahmeprüfung machen. Oh Gott, ich habe zwar Cello gespielt, aber nein. Sport war ich so unsportlich für, Kunst konnte ich so schlecht für malen und dann blieb das eigentlich unterm Strich nur. Und da war die Schlange am kürzesten.
Ja, genau. Was waren die anderen zwei Fächer dann?
Deutsch und Mathe.
Deutsch und Mathe.
Das ist Pflicht, ja.
Aber du hast nie so richtig mein ganzes Schuljahr durch geunterrichtet.
Nee, ich habe mein Praktikum gemacht, also meine Praktika, da machst du erstmal so ein bisschen Tagespraktikum und dann gehst du auch mal an eine Schule und ja, es war super, ne? Du hast halt die kleinen Putzis da, die sich total freuen, wenn man sich mit ihnen beschäftigt, aber es ist natürlich was anderes, wenn du nachher die Verantwortung hast, da war ja immer noch der Klassenlehrer dabei und wenn die zu frech wurden, habe ich gesagt, hallo, können Sie mal kommen? Hat er gesagt, was ist denn hier los? Da habe ich gesagt, so genau, was der sagt, nämlich, was ist denn hier los?
Aber konntest du denn ein bisschen was von dieser Erfahrung mitnehmen in die lange Zeit des Homeschooling? Du musstest ja wahrscheinlich deine zwei Jungs auch zu Hause alleine durchziehen, oder?
Ja, und ich habe natürlich ein pädagogisch sehr wertvolles Unterricht gestaltet.
Ja, wie alt sind die jetzt überhaupt?
10 und 14. Ja. Als das losgegangen ist, waren die 8 und 12. Und jetzt sind die schon zwei Wahnsinn, Jahre älter, weil das ja so lange war. Ne? Also ich glaube, ja, dass ich jetzt sagen würde, dass das hat mich da irgendwie pädagogisch so weit gebracht, dass ich mit denen super Homeschooling gemacht habe. Wahrscheinlich nicht, aber ich habe natürlich trotzdem generell irgendwie die Lust gehabt, Kindern was beizubringen. Sonst hätte ich das nicht studiert. Und deswegen hat mir das, glaube ich, weitergeholfen. Ja. Weißt du, dass ich einfach da gesessen habe und ich bin nicht sonderlich geduldig, das habe ich auch jetzt nochmal gemerkt. Aber die sind halt nicht doof, Glück gehabt.
Ja, sag, wie gehen die zwei Jungs dann eigentlich mit um, dass sie so eine erfolgreiche Mama haben? Sind die stolz?
Ja, das ist eine interessante Frage. Ja, ich glaube schon, können das aber natürlich noch nicht so sagen. Die kriegen natürlich manchmal mit, dass das vielleicht auch cool ist. Am Anfang fanden die das total irritierend, weil wir dann im Zoo waren und dann sind so Menschen gekommen, können wir ein Foto machen? Und die dachten, warum?
Ja, genau.
Das ist doch die Mama. Und da hinten steht eine Giraffe, fotografier doch die. Dafür bist du doch im Zoo. Aber ja, die haben sich inzwischen daran gewöhnt. Ich sag mal, die sehen das auch ganz unterschiedlich. Bei dem Kleinen ist das so, wenn er mich im Fernsehen sieht, da denkt er, ach, guck mal, wenn sie schon nicht hier ist, dann können wir sie wenigstens da sehen. Und der Große kommt ganz oft mit und findet das dann auch so spannend, wie so das hinter der Bühne abgeht oder hinter der Kamera und freut sich dann auch schon mal über so ein paar Leute, die er da kennt.
Weißt du, dass er seine Stars dann auch kennenlernt, die Kolleginnen und Kollegen von Mama sind, ne?
Ja, der
darf ja dann auch schon alles irgendwie hören, ne? Weil deine Programme, die sind ja schon sehr auf die 12. Kill Bernd, bring vorher noch den Müll runter, ne? Der Teufel trägt Pampers, guter Sex ist teuer, der Nächste bitte. Das Aktuelle heißt, ich komme jetzt öfter. Das versteht er natürlich auch, genauso zweideutig, wie es gemeint ist. Hast du ab und zu mal so Gedanken, sagst, kann ich das jetzt auf der Bühne bringen? So, was ist, wenn meine Jungs das hören? Oder?
Also, das ist ja immer so lustig, dass man denkt, ich bin doch so cool, ich bin so easy mit dem Thema, habe ich keinen Stress mit. Die können mich einfach fragen.
Ja.
So, und können auch meine Programme sehen. Und dann merkst du plötzlich, nee, die Nummer will ich gar nicht machen, wenn die jetzt da sitzen. Und mein interessantestes Erlebnis war, ich habe eine Nummer, wie ich angeblich meinen Sohn aufkläre, ne? Also das, und der Kern stimmt natürlich auch, dass man vor seinem Kind steht und so,
ja, genau.
Mache zum ersten Mal diese Nummer und habe meinen Sohn dabei, damals war der 7, und habe dann den Kollegen gesagt, könnt ihr mal auf den aufpassen, solange ich auf der Bühne bin, mir wäre das irgendwie dann doch unangenehm. Mhm. Haben die natürlich nicht aufgepasst. Ja, wenn der gucken will, wo die Mama ist, egal, Tür auf. Und plötzlich fange ich diese Nummer an und gucke so nach rechts und sehe, wie der einfach so ganz ernst, ohne eine Regung im Gesicht, mich einfach so beobachtet. Und wie so ein Horrorfilm, weißt du, wenn so, ja, wenn so Kinder in so langen Gewändern erscheinen, gucken und wieder gehen. Und ich gucke, ich sehe den dann noch in der Kulisse stehen und denke, ach du Scheiße. Und dann mache ich noch so zwei Sätze und er hat einfach das Gesicht nicht verzogen. Und dann habe ich die Nummer ganz schnell beendet und neu gemacht.
Oh Mann, ey. Ja. Was ist so dein Humor, den du auch selber lustig findest, den du vielleicht manchmal auch auf der Bühne so bringen kannst oder manches, was du lustig findest, was du dann eben auf der Bühne nicht bringen willst, ja?
Das, genau, das unterscheidet sich ja tatsächlich auch manchmal. Also, was ich ja im Alltag sehr mag, ist, wenn man so Gespräche mitbekommt. Also, ich finde ja den Alltag auch sehr lustig, wenn man beim Bäcker ist und einfach so ein lustiges Gespräch hört, wenn irgendwie, wenn sich einer nicht entscheiden kann oder wenn sich letztens war einfach so ein Ehepaar vor mir, die haben sich nicht darauf einigen können, welches Brot die nehmen und alles und haben sie, und die Frau hat ganz geduldig nochmal alle Sorten durch und wo war jetzt der Dinkel drin? So, und natürlich könnte man dann sauer werden und sagen, boah, ich muss los oder das langweilt mich, aber wenn man jetzt eh keinen Stress hat, ob ich zu Hause nochmal eine Minute länger auf Facebook gucke oder was, oder ob ich da jetzt stehe, das ist doch super, ne? Bis die dann endlich da mit irgendwie so einem Leinsamenbrot ausgedackelt sind. Das finde ich sehr lustig und ansonsten, ja, tja, was ist lustig? Was mich zum Lachen bringt.
Ja, also, aber auch so harte Sachen oder sagst du, wenn es jetzt zu brutal wird, dann ist es nicht meins?
Also kommt drauf an, mit welcher Intention das gemacht wird. Mhm. Es ist ja häufig so, dass man das Gefühl hat, der Tabubruch findet auf der Bühne jetzt nur statt, um ein Tabu zu brechen. Ja. Aber es ist kein Gag dabei, es ist keine Message dabei, sondern boah, ich habe jetzt einfach irgendwie Penis gesagt.
Ohne neue Idee, ja.
Weißt du, wenn man einfach so irgendwas mit Kirche macht und man so denkt, okay, aber was ist der Gag dahinter? Wenn aber dadurch irgendwas ganz Böses aufgedeckt wird oder so, dann finde ich es auch okay, wenn es hart ist.
Ja, und du testest ja auch immer wieder, oder? Also ich meine, du brauchst ja quasi keine offizielle Gelegenheit zum Testen mehr, weil du ja quasi eh jede Woche in irgendwelchen Shows auf der Bühne stehst oder Fernsehgeschichten machst. Ich frage mich sowieso dann immer, wie das Material dann entsteht, ne? Weil du brauchst ja auch dann dauernd neues Material. Kannst ja nicht bei jeder Fernsehsendung die gleichen Nummern abfeuern.
Das stimmt. Tja, das ist auch manchmal so, dass ich denke, was soll ich denn noch erzählen?
Ja, einfach ein bisschen zum Bäcker gehen, dann schreibst du dir sowas dann auf? Hast du hinterher dann Stift und Zettel in der Hand und schreibst, ja, Dinkelbrot, Leinsamen, geschrotetes Roggen.
So, und dann findest du den Zettel wieder und denkst, was ist das denn für ein Einkaufszettel? Ja, genau. Und, ach, kann weg.
Ja.
Wie machst du das denn? Schreibst du es dir auf?
Ich wollte gerade sagen, das habe ich neulich auch mal erlebt, dass ich irgendwie einen Zettel hatte mit angeblich lustigem Material, wo ich gar nicht mehr verstanden habe, was da der Gag sein soll. Das kommt bei mir leider auch vor. Und ansonsten, ich versuche natürlich, ich weiß nicht, ob du das noch machst, ja. Ich gehe jetzt heute Abend wieder auf so eine kleine Open-Mic-Mix-Show, immer irgendwie so irgendwo zwischen Krefeld und Köln, bin ich dann doch irgendwie ein-, zweimal die Woche unterwegs und probiere einfach und guck einfach irgendwie, was geht und was irgendwie witzig ist oder was eben auch nicht witzig ist und gucke, wie ich da so durchkomme durch meine 7 bis 12 Minuten, ja.
Ja. Machst du jedes Mal auch was Neues oder mischst du oder machst du ein Set?
Ich habe das ja auch schon mit ein paar Kollegen hier besprochen. Das Ding ist halt, dass man, gerade wenn man jetzt noch so neu dabei ist wie ich, glaube ich, immer wieder Gefahr läuft, eher auf Material dann zurückzugreifen, wenn man ein paar Sachen nicht zünden, dass man schon mal gespielt hat, ja, um mal wenigstens wieder einen Lacher zu haben. Und da muss ich mich echt jedes Mal noch dazu zwingen und zu sagen, nee, ich mache jetzt einfach diese Rentennummer, die ziehe ich jetzt durch, ja. Das mache ich jetzt nochmal. Und da muss irgendwo, da ist noch ein Gag versteckt. Manchmal kommt er dann auch, nach irgendwie 2, 3 Mal denkt man sich, ah ja, da war die Pause dann doch mal an der richtigen Stelle und jetzt haben endlich Menschen begriffen, da könnte man lachen. Und ansonsten, ich habe so 2, 3 Kumpels, die ich dann auch anrufen kann. Findest du es lustig?
Ja. Ja, die rufst du vorher an und sagst, ich würde sie gerne mal vormachen.
Nee, wenn ich mit denen telefoniere, sonst haben die ja das Gefühl, ich würde sie benutzen, um irgendwie neues so. Material zu testen. Nee, wenn ich mit ihnen eher telefoniere, dann sage ich mal irgendwas und wenn die dann lachen, denke ich mir, ah, okay, das kannst du, ich leg das mal rüber zu den Gags.
Das ist ja geil. Du jubelst denen deine neuen Pforten unter. Na,
so viele sind es dann auch nicht, ne? Mal die ein oder andere. Ja, mal die ein oder andere. Aber gehst du noch zu so Open-Mic-Shows oder testest du noch Material oder machst du das immer nur, wenn du ein festes Programm wieder fertig hast, dass du so Probeauftritte machst?
So, ich würde das total gerne machen, weil das weißt du ja auch, je öfter man die Nummer spielt, desto besser wird sie. Und ich weiß noch, vor ein paar Jahren war ich mal bei einer Sendung, ich glaube Spätschicht oder so, und da war ein Kollege, der vor Ort noch seinen Text gelernt hat, ne? Und ich dachte, wie krass ist das, dass der heute eine Nummer macht, die der noch nicht ausprobiert hat, weil für mich klar war, wenn ich zu einer Fernsehaufzeichnung gehe, dann nehme ich immer die Nummer, die knallt, die super ist. Ja, da hatte ich, aber das ist wirklich sehr lange her. Da hatte ich dann auch irgendwie nur eine Aufzeichnung. Da konnte ich die Nummer nehmen. Ja. Und jetzt habe ich das gemerkt, dadurch, dass das jetzt im letzten Jahr, Gott sei Dank, ich will mich überhaupt nicht beschweren, um Gottes Willen, aber war relativ viel. Und jetzt mit der Ladies Night, da muss man dann 4 neue Nummern haben und so. Und plötzlich sehe ich mich da vor der Sendung, oh, mal schnell den Text lernen, und denke, ja, so ist das dann. Man hat gar nicht mehr die Möglichkeit, das dann auszuprobieren, ne? Und deswegen, also ich freue mich immer, wenn Nummern dann irgendwie mal vorkommen können, die aus dem Programm sind, die rundgespielt sind. Aber wenn du die einmal gemacht hast, dann ist es ja auch wieder durch. Also ich finde das echt nicht so leicht, dann auch so genauso abzuliefern, wie wenn man es schon mal ein paar Mal gemacht hat.
Ja, obwohl ich ja finde, dass so ein, also ich versuche mir dann ja immer selber Druck zu machen, indem ich sage, okay, ich mache diese Woche 2 so Open Mics zum Testen und da brauche ich dann auch Material. Das heißt, da muss ich mich auf den Hosenboden setzen und dann auch aus dem, was da so an gesammelten Stichwörtern rumfliegt, irgendwie was draus machen. Und das brauche ich manchmal. So den eigenen Tritt in den Hintern und das eigene Zeitlimit, sagen, heute Abend um 8 geht's auf die Bühne. Bis dahin solltest du die 7 Minuten irgendwie so ein bisschen beieinander haben, ja. Wie ist das mit dir?
Also ich fand diese Open-Mic-Sachen, also diese Open-Mic-Abende waren natürlich total wichtig und super. Ich schaffe das jetzt einfach nicht mehr. Ja. Also dadurch, dass wenn ich mal dann irgendwie so einen Abend Zeit habe, dann will ich den natürlich auch bei meinen Kindern verbringen. Also ich merke, dass mir das relativ schwer fällt, loszufahren. Aber es ist natürlich mein Job. Aber dass ich dann jetzt nochmal irgendwie, weil bis Köln ist ja dann auch von Münster aus weit. Es ist nicht um die Ecke. Ich glaube, das ist auch noch was anderes, wenn du sagst, ach du, da gehe ich mal eben rüber.
Ja.
Das ist für mich echt so ein Riesenaufwand. Das ist jetzt erst ganz frisch, dass ich auch keinen Babysitter mehr brauche. Das heißt, das war auch immer total teuer.
Ja.
So.
Ja. So ist das dann. Ja, aber wie hat sich das bei dir dann entwickelt, wenn wir die Uhr nochmal ganz zurückdrehen? Mit was für Vorbildern in Film und Fernsehen fing das an, dass du so ein bisschen deine Comedy-Talente schleifen konntest? Wahrscheinlich waren ja auch die Klassenkameradinnen und Kameraden irgendwie so die erste Publikumswelle, die dir wohlwollend gegenübertrat. Was hast du da aufgeführt?
Hast du auch auf dem Schulhof gestanden und Nummern gemacht?
Nee, auf dem Schulhof nicht, eher dann in so Theatergruppen in der Schule. Oder ich habe in meinem Unterricht versucht, die passenden Pausen abzuwarten. Und wenn der Lehrer mal eine Pause machte, dann irgendwie so einen Halbsatz, der alle zum Lachen gebracht hat, das fand ich mega. Also wenn ich genau gewusst habe, oh, jetzt könnte man den Halbsatz sagen. Ja. Und dann, wenn die Lehrerin kurz Pause machte, dann den reingefeuert. Ich habe auch deswegen viele Verweise bekommen. Ich habe einmal in einer Englischstunde 2 Verweise aus dem gleichen Grund bekommen. Erst einen normalen und dann einen Direktoratsverweis wegen Stören des Unterrichtes.
Ein Direktoratsverweis,
ja.
Wow.
War ich ganz stolz. Ja, genau. Das war die Königsklasse Amtlich der Verweise. Also. Was war bei dir?
Also ich hab angefangen, glaube ich, lustig zu sein, so mit Pubertät, weil das war ja damals so, ist wahrscheinlich heute genauso, Clowns und Helden, weißt du, in der Klasse früher, entweder du warst cool, dann gehörtest du zu den Helden und wenn du nicht dazugehört hast, musstest du irgendwie auffallen, also ist man lustig geworden, ne?
Ja.
Und Ja, und ich habe halt irgendwie die Coolen, bei denen hat das ja gereicht, dass die irgendwo in der Raucherecke stehen und eine Kippe anzünden. Und man selber rauchte aber nicht und wollte dafür jetzt auch nicht anfangen. Und dann habe ich Happe Kerkeling zitiert, also ich oder rezitiert.
So Honeyline und sowas?
Honeyline und total normal und dieses Programm erwarten sie nix, aber rechnen sie mit allem. Kennst du das auch?
Nee, das sagt mir jetzt nichts mehr.
Aber Honeyline kann das.
Honey, ja, na klar, Logo, die ganzen Figuren, Hurz und das war ja genau. Gesprächsstoff dann in der Schule irgendwie am nächsten Tag. Ja, und trotzdem genau. Hast du dann diese Lehre gemacht. Aus welchem Grund heraus bist du dann irgendwo hingegangen, hast gesagt, ich mache jetzt erstmal eine solide Ausbildung?
Ja, weil, das darf man ja auch nicht vergessen, als ich aus der Schule gekommen bin, war ja diese Szene, wie die heute ist, noch überhaupt nicht so vorbereitet. Es gab keine Open Mics, es gab gerade seit ein paar Jahren den Quatsch Comedy Club. Aber heutzutage ist das ja super. Du hast ja sofort diverse Bühnen, wo du dich ausprobieren kannst und sehr schnell mitbekommst, vielleicht doch die Ausbildung zu Ende machen. oder zu sagen, ja, mach mal weiter. Und dann kommst du ja ganz schnell in so Mix-Shows. Es gibt überall Comedy-Shows. Und das war damals noch nicht so etabliert. Ne? Das heißt, für mich stand damals nur so Debatte, ich mache eine Schauspielausbildung, was natürlich mit Comedy überhaupt nichts zu tun hat. Ich habe mich auch wirklich mal bei einer Schauspielschule beworben, bin da hingekommen und dann kam da so ein Typ mit weißem Schal und so einem wilden Pony und so Rollkragenpulli und keine Ahnung, weißt schon. Okay, freue mich. Die sprechen ja oft so weit vorne. Dann kommt mal rein und vielleicht atmet ihr erst mal den Raum. Und ich dachte, scheiße, ich muss hier weg. Nein, das war nicht meins. Ne? Ja. Und dann habe ich glücklicherweise in Münster, ja auch schon in Düsseldorf, den Weg zum Impro-Theater gefunden und konnte da einfach komödiantisch auf der Bühne sein. Ja. Ja. Und dann irgendwann habe ich mich angemeldet in Köln zu einem Stand-up-Seminar. Und da bin ich wirklich zu so einem Wochenendkurs.
Ach, mit alle mit krass, so, bei wem war das?
Bei Thorsten Siebert.
Ah, der mittlerweile auch ganz viele große Programme auf die Bühne gebracht hat für Produktionsfirmen, große Fernsehshows etc. pp. Ne?
Absolut. Also das ist auch so cool, dass wir uns einfach alle zwei Projekte so ungefähr treffen und mal wieder. Das letzte Mal, glaube ich, bei Genial daneben. Und das finde ich aber irgendwie auch so rührend, dass der natürlich auch das Gefühl hat, ach krass, die ist irgendwie aus meiner Schule quasi gekommen und natürlich auch verfolgt, wie so der Weg geht. Und irgendwie immer ganz, wenn wir uns sehen, ist das immer total cool, weil wir diesen Anfangsmoment gemeinsam hatten. Er hat mir damals auch gesagt, weil ich nämlich gerade von der AIDA kam und da hatte ich so eine Rolle als Tussi, da war ich so eine aufgetackelte Tante so. Und dann hat das eine Rolle gemacht und dann hat er gesagt, auf gar keinen Fall, mach das als Lisa. Du zeigst dich natürlich mehr, ist klar. Ja. Aber du hast auch die Möglichkeiten, diese ganzen anderen Rollen und Gesichter zu zeigen, die ja auch in dir sind. Und also leg dich auf keinen Fall auf eine Rolle fest. Und dann habe ich mich das getraut und war sehr aufgeregt dabei.
Was ich so total interessant finde an dieser ganzen Branche, in diesem ganzen Showgeschäft, dass man manche Menschen immer wieder trifft, die man irgendwann mal getroffen hat. Weil im Endeffekt, glaube ich, ja, bin gespannt, wie du das siehst, ja wirklich fest daran glaube, dass einfach der Durchhaltewillen auch ein ganz, ganz wichtiges Ding ist in diesem Business, ja. Viele wollen irgendwas, viele würden gerne und hätten gerne mal gemacht und andere machen halt und bleiben dabei und lassen sich auch nicht unterkriegen und irgendwann, manchmal nach 10, 15 Jahren macht's halt bumm und plötzlich bist du da.
Ja, das stimmt. Also hätte ich vorher gewusst, wie lang und anstrengend das wird, weiß ich gar nicht, ob ich das gemacht hätte, ehrlich gesagt. Wenn ich so rückblickend überlege, wie oft ich echt, das irgendwie organisiert habe, noch mit Kind hinter der Bühne und gestillt und wieder raus auf die Bühne und wieder zurück und Kind anlegen und das andere Kind noch mit einem anderen Babysitter zu Hause und alleine das oder auch wie viele Shows auf irgendwelchen Anhängern vom Trecker man auf irgendeiner Wiese macht und einfach so viel Erfahrung sammeln muss, bis es weitergeht. Das ist schon nicht ohne. Also man muss das echt wollen. Weil die Leute ja immer denken, ja, das ist so wie, es gibt ja so ein, zwei Beispiele bei uns, ne, die irgendwie einmal aufgetreten und dann sofort entdeckt und dann sind sie hochgeschossen. Und das wollen ja immer alle. Und das finde ich auch immer interessant, als ich den Comedy Contest noch moderiert habe. Die kamen immer alle schon mit so, das ist hier meine Website, das ist mein Instagram, das ist mein YouTube, das ist mein, und außerdem mein Management, und ich sehe mich schon in der Arena. Und du denkst so, ja, mega, aber das Kerngeschäft, weil wenn du dann auf der Bühne stehst, ist das alles egal. Es lacht keiner über deine Followerzahl, sondern entweder du bringst einen Gag oder nicht, ne? Und man denkt, und dann stehen die da, und man denkt so, boah, jetzt noch eine Pointe, das wäre so gut.
Ja, aber
Naja.
das gilt ja auch nicht nur für den Bereich der Comedy, ne? Das ist ja in Musik und Schauspiel im Prinzip das Gleiche.
Absolut.
Was ich so schön finde, wenn man sich deinen Lebenslauf so ein bisschen anguckt und von hinten aufrollt, du warst Anfang der 2000er bei der Lindenstraße als Prostituierte. Hallo? Das war auch so ein kleiner Nebenjob, oder? Hatte die einen Namen im Drehbuch oder?
Ich glaube, sie hieß Melanie.
Siehst du, das ist schon mal das Top. Also bei Schauspielrollen, die einen
Oder?
Namen haben, dann hast du es geschafft.
Vielleicht habe ich mir das aber auch nur schön
Du
geredet
hast
und
dir
nicht aufs
vorgestellt,
Kino
es wäre
gelacht.
eine Melanie. Geil.
Naja, in Bed with Billy Helen, ich sag's nur.
Ja, aber es ist nur der Schauspieler, der auch Schauspieljobs macht, ne? Also im Prinzip. Das muss doch damals das Größte für
Korrekt.
dich gewesen sein, im Prinzip.
Also es gab, war tatsächlich Zufall, weil ich habe ja, also habe ich ja gerade erzählt, ich habe am Anfang so ohne mich rumgeschwommen. Man hat das noch, also es klingt immer alles so genau und geplant im Rückblick, ne? Aber wenn man davor steht, ich bin dann in so eine Theatergruppe in Düsseldorf gekommen, so ein russischer Schauspieltrainer, der uns die Leidenschaft für das Theater beigebracht hat und so, der war super. Und da waren auch noch so ein, ja, wir waren irgendwie so 8 bis 10 Leute, alles Leute, die heute irgendwas mit im künstlerischen Bereich machen. Fand ich total interessant, dass er das offensichtlich auch gespürt hat, wen nehme ich auf in den Kurs und wen nicht. Naja, auf jeden Fall, dadurch ist dann mal ein Agent gekommen, der hat uns angeguckt, der hatte damals schon mein komisches Talent entdeckt und hatte mich bei der allerersten Staffel Switch damals vorgeschlagen. Ich hatte aber nur so ein, ja, ich hatte aber nur so ein Video, weißt du, 20 Meter entfernt, Pfarrsaal, da hinten das Menschlein, das ist ganz lustig, die haben mich noch nicht mal eingeladen. Aber dadurch hatte er mich dann mal vorgeschlagen. Ach so, es gab ein Casting für eine neue Hauptrolle für die Lindenstraße, für eine männliche Hauptrolle, und er hat gefragt, ob ich gegenspiele. Also quasi als Anspielpartnerin,
Ja.
damit der Caster mich den ganzen Tag mal erlebt und mir vielleicht auch Bock hat, eine Rolle zu geben. Ich
Schlaue Idee.
offensichtlich eigentlich gut. Und ich so, ja klar, dann bin ich dahin, dann war ich den ganzen Tag lang Anspielpartnerin von diversen, ich weiß schon gar nicht mehr, welche Rolle es war. Und dann hat es auch wirklich geklappt. Habe ich diese Tagesrolle als Bordsteinschwalbe bekommen.
Bordsteinschwalbe klingt auch irgendwie viel süßer, ne?
Ja,
Das ist total.
genau.
Und was ich total spannend fand, das hat ja aber dann bestimmt auch mit Düsseldorf zu tun, dass du im Ensemble der Gerd-Show mit dabei warst. Elmar Brandt war ja der Gerhard Schröder noch vor, ich weiß gar nicht, was er, ich glaube, er hat mittlerweile eine App entwickelt oder so. Ich habe jetzt noch mal nachgeguckt die Tage. Der ist auch in vielen Bereichen unterwegs. Der war ja ein paar Mal auch als Gerd bei mir in irgendwelchen Fernsehsendungen. Was hast du in der Gerd-Show gespielt? Hast du feste
Wie
Rollen?
lustig. Gott, das ist ja wirklich lange her. Ich erzähle dir sofort, wie das gekommen ist, weil das
Ja.
nämlich nicht durch Düsseldorf gekommen
Ach.
ist. Ich war erst die Doris Schröder-Köpf, und da hat aber natürlich sofort der ganze bayerische Raum gesagt, nee, die klingt nicht echt genug. Ist ja klar, ich kann, also wenn du eine hast, die kommt ja aus Augsburg, glaube ich. Und wenn, weißt du ja selber, wenn man selber den Dialekt spricht und jemand versucht, den nachzumachen, man hört
Ja,
das einfach
muss
und
man sagen, die
denkt
Gerd
dann.
Show damals das Highlight in Sachen Politcomedy in Deutschland, ne? Das war ein
Ja,
Mega-Erfolg.
genau. Das war ja erst die Show mit Gerd und Pferd. Da hat ja der Elmar immer nur alleine gesprochen. Und dann wurde es die Gerd-Show, da kamen auch andere Leute dazu. Und dann habe ich die Sekretärin gesprochen. Der hatte mal für ein paar Folgen eine Sekretärin. Und dann bin ich aber dann das Jahr auf AIDA gegangen, und dann hatte er keine Sekretärin mehr.
Sekretärin geht jetzt aufs Kreuzfahrtschiff, auf Kreuzfahrt.
Ja, genau. Und das war, weil ich habe ja beim Uniradio Comedy gemacht, also viel so Radio-Comedy, also auch als erstes ausprobieren, und war dann beim Inselradio Mallorca
Ach
und
krass, da
war
waren
da
auch
so,
viele, echt.
Ja, ne, das ist nämlich auch so ein Sammelbecken, ja, weil klar, geiles Hotel und dafür so ein bisschen Sachen machen. Ja. Und da hatte ich eine Comedy-Serie gemacht, die nie ausgestrahlt worden ist. Ich habe da auch moderiert, ja. Aber habe mich nichtsdestotrotz mit dem Material beworben für eine, es gab zweimal in Hannover, das war 99 und 2000, gab es eine Radio-Comedy-Akademie von FFN, hier Radio FFN.
Pioniere in Sachen Radio-Comedy, muss man sagen, ne? Frühstücksradio, da waren also Wischmeier und Kalkofe, genau. All diese wunderbaren Comedians und Autoren da.
Absolut, also Knaller und war der Oliver Welke damals nicht da?
Oliver Welke war auch dabei, ja.
Ja, ne? Und die waren halt, also der Wischmeier und der Kalbkufe waren dann bei dieser Comedy Academy auch dabei, weil die vom Frühstücksradio aus eben gemacht worden ist. Und da habe ich dann den Macher von der Gerd-Show kennengelernt. Und damals gab es den Umbruch bei der Wochenshow, Sat.1. Anke Engelke sollte aufhören. Und Annette Frier ist eingestiegen. Und dann bin ich zu dem hingegangen, weil ich gedacht habe, auch so ein bisschen naiv, naja, wenn der so Sachen macht, dann kennt der wahrscheinlich alle Leute. Und bin da hingegangen, habe gesagt, das ist so ein bisschen blöd, dass jetzt die Annette Frier das macht. Ich wollte das eigentlich machen. Ich habe einfach gedacht, komm, dreist gewinnt. Und dann hat er gesagt, finde ich super, aber ich habe damit nichts zu tun. Aber den hat das irgendwie so beeindruckt, dass ich den einfach so angequatscht habe, dass der mir dann gesagt hat, ach, dann komm doch in die Gerd-Show, da brauchen wir nämlich gerade jemanden. Und das fand ich natürlich mega, das war ja damals total angesagt, da war ja gerade frisch der Steuersong, ne? Von hier, wir erhöhen euch die Steuern, nein. Gewählt ist gewählt, ihr könnt mich jetzt nicht mehr feuern, genau. Dann haben, das war sehr lustig, weil dann haben wir uns kennengelernt, Elmar Brandt und ich, und er war dabei, ne, in Düsseldorf. Und plötzlich haben wir festgestellt, dass wir auch gemeinsame Bekannte haben, dass er auf meiner Nachbarschule war. Und wir so, oh nein, das gibt's doch gar nicht. Dann hast du da gearbeitet. Ja, ich war in dem Häuschen auf dem Parkplatz vom Burghof. Nein, das gibt's doch gar nicht. Und ich meine, so, ja, dieser Produzent, der saß dabei, ja, ich kann dann ja gehen. Ja, das ist schön.
Läuft.
Ja, war auch eine coole Zeit auf jeden Fall.
Ja, lässig. Ich meine, weil du jetzt gerade auch nochmal Anke Engelke und Annette Frier genannt hast, gab ja jahrelang, und manche, glaube ich, bemühen das auch heute noch immer, diesen Satz, ja, es gibt so wenig lustige Frauen. Ey, wer hat das je gesagt? Was waren das für Menschen?
Entschuldigung, ich war kurz eingeschlafen.
Ja. Ich würde gerne mal wissen, wo der Ursprung dessen war, ja.
Ja, ich versuche mir das natürlich auch immer wieder so zu erklären. Und es gibt ja auch diverse Theorien. Also wenn man sich natürlich die Comedy der 50er, 60er, 70er, 80er anguckt. Nee,
aber jetzt mal, Moment, als ich klein war, da gab es irgendwie, also als das dürfte ich ja noch nie sehen, weil da war ich noch zu klein, aber da muss es dieses Klimbim gegeben haben mit Volkmann und Steger, die ja wohl auch großes komödiantisches Talent hatte. Dann gab es Helga Feddersen war auch eine, von der meine Eltern sehr geschwärmt haben.
Helgi Hamann.
Ja, mit Loriot natürlich auch großartige Schauspielerin. Also da gab es immer Frauen.
Ja, ich weiß nicht, das müsste man jetzt vielleicht doch nochmal recherchieren, jetzt wo du das so sagst. Ich habe das Gefühl, die Bühnenkünstler, also mit eigenem Programm, waren halt eher männlich. Also, dass man jetzt das Gefühl hätte, diese berühmte Kabarettistin, ich meine, da fällt einem jetzt Hildebrand ein, Hüsch, aber
Anka Zink, ne?
Anka Zink, ja, aber davor?
Ja, ich überlege auch gerade, ob so ein Pendant zu Otto oder Mai Krüger in den 80ern gab es auch nicht wirklich, ne?
Also vielleicht ist es einfach irgendwie auch eine Entwicklung, dass man Frauen das überhaupt zutraut. Also, dass das auch, ich meine, guck dir die Werbespots aus den 80ern an. Habe ich letztens nämlich nochmal gemacht, so Chibo-Werbung oder Educho oder sowas, ne? Wenn sie da, ach guck mal, alle Tassen nur halb aufgetrunken. Und dann macht sie den Kaffee für die Männer. Und die Männer sitzen feist in ihren Sesseln. Das war schon echt noch was anderes. Das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, wie viel sich da doch getan hat auch. Da gibt's auch diese Verarschung von der West, von diesen Zigaretten. Kennst du das, wo sie mit den Aschenbechern kommt? Alles nur halb aufgeraucht, Mensch.
Das kenne ich gar nicht. Ja. Ich kenne nur Tilly, sie baden gerade ihre Hände drin. Das war für die Jüngeren eine Waschmittelwerbung, wo man immer sah, dass irgendeine Frau aus welchen Gründen auch immer ihre Fingernägel in Spülmittel badete. Und die wollte die dann raustun und Tilly hat die Hand wieder reingedrückt, ganz, ganz sanft. Nein, es ist Pril.
Palmolive.
Oder Palmolive, ja, siehste. So lange ist es her.
Genau. Das fand finde ich auch super, weil du hast auch so diese Nahaufnahme auf die Hand, ne?
Ja.
Wo sie die so in Geschirrspülmittel und dann drückt sie die wieder sanft rein in Palmolive.
Na, dann ist gut. Wir könnten auch in Palmolive baden oder so wahrscheinlich. Die Werbung, an die ich mich als Kind noch sehr gut erinnere, ist die Fahrwerbung. Da war zum ersten Mal eine Nackte zu sehen, die sich unter einem Wasserfall geduscht hat. Kannst du dich da noch an erinnern?
Stimmt. Das hast du dir gemerkt. Ja. Ich habe mir natürlich die Cool-Water-Werbung gemerkt.
Der halbnackte Mann aus dem Wasser stieg, ja.
Oder wo war das? War das Dusch das, wo der Typ da diesen Cliff.
Mein Cliff, da müsste mein Cliffhanger. Ja, genau. Cliff, aber auch in ein Duschbad, ja. Ich weiß, gibt's das heute noch?
Ich weiß es nicht. Weiß da der Typ nicht auch halbnackt vor der Klippe gesprungen?
Ja, ja, danach. Schön, erst duschen, ne? Dann springen. Genau. Nicht ungeduscht die Klippe runterspringen. Das geht gar nicht. Und rasiert. Die waren ja auch alle komplett enthaart, ne? Damit man den Körper besser sieht. Was macht bei dir eigentlich die Männerwelt? Bist du, wie du es auf der Bühne immer wieder erzählst, Single oder?
Ich bin wirklich Single. Ich habe keine Ahnung. Du weiß nicht, wo sie sind.
Du teilst das Schicksal vieler erfolgreicher Frauen.
Ja, das ist so, ne?
Aber also, ich finde das, ich höre das ja manchmal. Ja, Männer haben Angst vor erfolgreichen Frauen. Finde ich immer echt, das ist doch auch ein Vorurteil, oder? Gibt doch nichts Schöneres als eine erfolgreiche Frau.
Ja, ich hoffe auch, dass es eins ist. Wie langweilig ist das, wenn die immer nur so ein Möfgen daneben ist? Das ist doch langweilig. Ist doch viel schöner, wenn man sich austauschen kann. Man verbindet ja notgedrungen dann ja doch Zeit
miteinander. Notgedrungen. In Corona-Zeiten ja noch viel mehr.
Ja.
Wobei natürlich auch, also jeder soll so erfolgreich sein, wie er will. Ich glaube, es gibt für jeden Topf den passenden Deckel. Oder ist es für dich in der Tat ein Problem, dass die Typen vielleicht dann auch Angst haben, plötzlich Teil deines Programms zu werden? Und dann der Jochen, der eigentlich so nett ist, wenn er bei dir dann mal, wie dein Sohn schüchtern am Bühnenrand steht, plötzlich eine Nummer über sich hört und sich wieder durch den Hinterausgang nach Hause von dannen macht, ja?
Und mit demselben unbeweglichen Gesicht.
Ja, genau.
Ich denke,
sorry.
Was gut in hier. Also, die kommen natürlich nicht vor. Also, es sei denn, sie wünschen es sich. Ich weiß mal, der Vater meiner Kinder, der das ja wirklich auch immer sehr unterstützt hat, das muss man ja auch sagen, der hat dann auch mal schon mal gesagt, wenn wir uns irgendwie gestritten haben, schreib dir das doch auf, das ist doch super.
Ja, genau.
Da war ich doch wieder richtig doof, ja.
Genau. Ich dachte, er hätte danach gesagt, das kannst du gerne machen. Ich war jetzt nur komisch, weil ich gedacht habe, das könnte für dein Programm auch irgendwie.
Genau, ich mach's nur für dich.
Ja, genau.
Nein, ach du, ich habe keine Ahnung. Ich habe so das Gefühl, das braucht vielleicht noch so ein paar Jahre, bis die alle wieder zu haben sind oder so. Also es ist natürlich so, dass ich auch sehr gut alleine klarkomme. Und je länger man alleine ist, desto eher denkt man ja auch, ja, aber da muss auch schon was kommen, bevor ich das aufgebe.
Ja, und du machst ja jetzt keinen unglücklichen Eindruck, ja? Also davon bist du ja glücklicherweise weit entfernt, ja.
Ja, und deswegen, ich denke mir, wenn es passt, dann kommt es von alleine. Im Moment bin ich so damit beschäftigt. Ich auch mich natürlich, um die Kinder zu kümmern und irgendwie nach den Auftritten immer noch nach Hause und so. Es wird sich fügen.
Jetzt kommt ja dann auch die Zeit, von der ich schon immer gehört habe, dass sie für Eltern eine ganz besondere ist, wenn der Junge dann mal ein bisschen älter wird und plötzlich Mädchen mit nach Hause bringt. Da bin ich ja schon gespannt, wie ich dann reagiere.
Wie lange hast du denn noch Zeit?
Ich habe noch lange Zeit.
Ja?
Der ist von der Pubertät noch die Pubertät entfernt, ja. Also da fließt noch viel Wasser den Rhein herunter, glaube ich.
Ich werde die vorher einmal zur Seite nehmen.
Genau.
Weißt du, was ich mache?
Eine kurze Einweisung.
Klar. Und ich setze die vor mein Programm und beobachte die dann so ganz unangenehm, ob die lacht.
Genau, dann kommen die alle in deinem Programm vor, weißt du?
Ja.
Genau.
Nein, ich bin sehr gespannt. Also, ja, da kann man auch nichts machen, ne, wenn ich mir vorstelle, was ich teilweise für Graupen mitgebracht habe.
Jetzt. After Corona, also wir sind ja sozusagen auf dem Weg der Lockerungen im Moment glücklicherweise, obwohl das ja auch tagesaktuell sich immer wieder verändern kann. Aber es sieht ja nun wohl so aus, dass man im Sommer 2022 wieder schön auf die Bühnen gehen könnte. Bist du auch jemand, der das sehr vermisst hat, diesen direkten Kontakt zu deinem Publikum? Ich meine, Fernsehsachen hast du ja schon viele gemacht, aber dieses Publikum auch in der Größe zu spüren, wie du es gewohnt bist, das ist dir schon bestimmt auch ein bisschen abgegangen.
Also das vor allen Dingen dieses Fernsehen, wenn dann irgendwie keiner da sitzt, also nur noch die Kameraleute und die Kabelhilfe, die vor Langeweile wirklich fast schon umkippt, weil sie den Text ja jetzt auch schon zum dritten Mal hört. Das ist natürlich total frustrierend gewesen, das ist ja klar. Ich habe das jetzt gemerkt bei diesen Shows, die gerade laufen. Die Leute sind so, ja, orgiastisch, möchte ich fast sagen. Also man merkt, was sich da alles dann auch bahnbricht. So, da kommt so viel Bock auf, das sind jetzt unsere 2 Stunden und feiern und lachen und ich denke jetzt mal an gar nichts. Ich habe einfach nur Spaß, das nehme ich mit nach Hause und ab dann kann es auch wieder weitergehen. Das möchte ich echt nicht missen. Also da merke ich, boah, also je toller es wird, desto mehr merke ich auch, wie es mir gefehlt hat. Am Anfang, das ist uns, glaube ich, allen so gegangen, die ersten paar Wochen dachte man so, boah, ausschlafen ist auch ganz cool. Und dann hast du gemerkt, ja, yeah, aber das dauert ja jetzt noch ganz lange. Und da hatte ich schon eine Phase, wo ich gedacht habe, ich stelle mich echt jetzt irgendwie ans Fenster und rufe mal die Nachbarn zusammen, damit die jubeln. Weil wir ja eine Kunst machen, die davon lebt, dass man Resonanzraum vor sich sitzen hat. Also, und das genieße ich gerade sehr.
Hast du denn so bestimmte Rituale vorm Auftritt, dass du dir in der Garderobe nochmal einen bestimmten Song reinhämmerst oder gehst du nochmal deinen Text durch?
Nee, habe ich nicht. Also ich stelle mich immer so zeitig hinter den Vorhang und höre das Gebohren. Also wenn das eine Art Ritual ist vielleicht, aber das jetzt kein im Sinne von, dann tanze ich noch 3-mal um den Baum. Aber ich höre dann gerne dieses Gemurmel, was das die Leute schon so da sind. Man hört diese...
Es ist jemand hier.
Ja, ja. Genau.
Ich putze ja vorher immer die Zähne. Ich putze die Zähne noch und mache mir einmal die Fingernägel sauber. Man weiß ja nie, was kommt.
Stimmt. Oh, ja. Das ist gut. Das warte, ich schreibe es kurz. Ja, genau.
Es gibt ja zum Podcast auch eine Playlist, die heißt Der beste Song der Welt. Nachdem du jetzt vom Auftritt keine spezielle Nummer hörst, wie manch anderer oder andere. Was ist für dich der beste Song der Welt?
Ja, ich habe natürlich drüber nachgedacht. Ja. Ich finde, wie alle, sich jetzt auf einen zu versteifen. Aber dann habe ich mal geguckt und es gibt einen Song, der ist eigentlich die letzten Jahre immer der meistgespielte Song bei mir. Und dann habe ich gedacht, das scheint mein Lieblingssong zu sein. Mhm. Ich kann auch, also der holt mich aus allen Stimmungen in die richtige. Das ist The Answer von Bad Religion.
Ach. Kennst du den? Bestimmt. The Answer von Bad Religion. Ehrlich gesagt, Bad Religion habe ich natürlich auch oft gespielt, gerade so 96, 97, als sie ziemlich angesagt waren, sind die natürlich bei mir in Bayern 3 auch ziemlich oft gelaufen und bestimmt auch The Answer. Aber so konkret habe ich jetzt keine Melodie im Kopf. Du könntest die jetzt auch nicht singen, ne?
Oh, natürlich. Bis zum Refrain sind es etwa 3 Minuten, lehn dich zurück. Nein, nein. Der Refrain geht, don't tell me about the answer, cause then another one will come along soon. I don't believe you have the answer, I've got ideas too. Und dann kommt, and if you've got enough naivety, and you've got conviction.
Ja, ich glaube, ja, ich packe den einfach auf die Spotify-Playlist und dann ist er da wunderbar aufgehoben und in allerbester Gesellschaft. Ich freue mich ja auch drauf, wenn jetzt im Sommer auch mal ein paar Festivals kommen, wo man wieder Musik vor der Bühne genießen kann und wieder ein bisschen abgehen kann. Ne,
ja,
wenn
da auf der und Bühne ich habe gerade gesehen, du hast die Donuts hinter dir auf der
ja.
Die kommen ja hier aus der Ecke, ne? Die sind ja aus Ebenbüren.
Wohnen aber jetzt in Köln, ne? Zumindest Ingo. Mhm. Ne? Also der Frontman. Ich mag die sehr.
Und wenn du dir das noch einen Satz zu Jens sagst, ja, du musst auch mal auf den Text achten. Es geht darum, dass immer wieder Leute kommen, die sagen, sie hätten die Wahrheit gepachtet. Und also so ein bisschen Verschwörungstheorie, also wo wir gerade auch zu den letzten Jahren total passend, super geiler Text.
Ja,
auch.
Manchmal sind ja so zeitlose Nummern eben immer aktuell, weil es immer um Dinge geht, die uns Menschen eben umtreiben, ne? Oder auch bei Zeiten in die ein oder andere falsche Richtung, ja. Dein aktuelles Programm heißt Ich komme jetzt öfter, ja, die Supermom im erotischen Alltagsdschungel.
Also, das Programm ist ja tatsächlich in dem Sinne nicht mehr neu. Ich habe es nur sehr, sehr lange nicht gespielt. ich komme im Herbst schon mit einem neuen Programm. Da sind wir gerade beim Titel dran. Aber ich spiele das jetzt noch ganz viel und ganz oft. Und es ist total schön. Es ist so ein, ja, eigentlich das, was ich am Anfang auch gesagt habe. Alltagssituationen. Ich liebe es, den Menschen einfach so wie heißt das, aufs Maul zu schauen. Ich nehme mich auf die Schippe. Es ist vor allen Dingen lustig. Es ist mir sehr wichtig, dass die Leute viel lachen und dass sie glücklicher gehen, als sie gekommen sind.
Das ist ein schönes Schlusswort auch. Ich gehe sehr glücklich aus diesem Podcast. Lisa, ich danke dir für deine Zeit und wir sehen uns live bei nächster Gelegenheit in Münster, Düsseldorf oder sonst wo.
Ja, ich freue mich drauf. Vielen Dank, Ingo. Alles Gute auch dir.
Danke. Ich freue mich, wenn du den Podcast mit deiner Community und anderen, denen er gefallen könnte, teilst. Folge mir auf Instagram oder Facebook und poste dein Feedback unter den Beiträgen zu dieser Ausgabe oder schick mir einfach eine Nachricht. Wenn du Lust hast, schau gerne auch in mein Buch Hilfe, ich bin zu nett rein, in dem ich meine Entwicklung der letzten Jahre beschreibe. Raus aus der Nettigkeitsfalle, rein in ein ganz neues Leben. Die Playlist zum Podcast, der beste Song der Welt, gibt's auf meinem Spotify-Kanal. Ich freue mich, wenn du auf Spotify oder auf Apple Podcasts eine ehrliche Bewertung abgibst. Das erhöht die Sichtbarkeit der Show. Wenn du mehr zu den Menschen im Podcast wissen und tiefer in die Themen eintauchen willst, in den Shownotes gibt's einen ganzen Schwung Links dazu. Dir nur das Beste, danke dir fürs Hören heute und bis zum nächsten Mal.